Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Wenn wir fragen, was ist Heimat für Sie? Was fällt Ihnen dazu ein? Eine Atmosphäre? Ein Ort?
Geografisch umfasst sie kaum mehr als ein Tal, ein Strand, eine Anhöhe, ein Landstrich.
Heimat ist ein Begriff im Wandel, in der Vergangenheit ideologisiert und zwischendurch verpönt. Heimatliebe und Patriotismus, geht das zusammen?
Stets behält er doch etwas selbstgefällig Auftrumpfendes. Heimat braucht keinen Stolz.
Im Zuge von Auslandsaufenthalten oder aus dem Munde von Flüchtlingen wird man oft Zeuge der Erfahrung.
Schätzen lernt man Heimat erst, wenn man sie verloren hat. Man kann sie aber nicht schätzen lernen, ohne sie zunächst zu überschätzen.
Die überschätzte Heimat, und wo beginnt dieses Gefühl von Heimat zu wachsen?
Vertrauensbildung beginnt an Dingen der allernächsten physischen Nähe, die man riechen und anfassen kann, nicht nur hören und sehen. Und kindliche Vertrautheit ist und bleibt der Nerv von Heimat.
Wo trifft die Kindheit den Nerv von Heimat? Heimat als die sogenannte heile Welt?
Die konkrete Heimat des Kindes ist keine heile Welt, aber nichts repräsentiert heile Welt so sehr wie sie.
Das ist Professor Christoph Türke. Er ist zwischenzeitlich emeritiert und war bis zum Jahr 2014 Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Herzlich willkommen in der Fokus-Sendung. Professor Türke war mit seinem Einführungsvortrag zu Heimat und Kindheit Wegbereiter für das Semesterprogramm des Montagsforums Dornbirn. Es steht unter der inhaltlichen Leitlinie Heimat, eine Annäherung. Diese Annäherung ist Professor Türke, so viel sei verraten, auf eine sehr behutsame Weise geglückt. Mit Heimat, der Duft des Dorfes, überschreiben wir diese Sendung. Geht es doch beim Thema Heimat und Kindheit um Düfte, Gerüche, Beziehungen, letztlich auch um ein Urvertrauen, das uns durch das Leben tragen soll. Urvertrauen und Kränkungen, Lieb- und Boshaftigkeiten sind Bestandteil jener Lebenszone, in die wir nach der Geburt hineingeraten können. Diese Gemengelage bekommt irgendwann den Titel Heimat.
Es ist schon angeklungen. Das Wort Heimat ist hochbesetzt und das spezifisch deutsche Wort, was Heimat nun mal ist, lässt sich nicht umstandslos in andere Sprachen übersetzen. Heim, Haus, Schutz, Sesshaftigkeit schwingen da eigentlich mit. Ja, also Heimat ist, wo man zu Hause ist, geborgen, mit allem vertraut. Andere Sprachen transportieren nicht denselben Inhalt. Das lateinische Patria hat schon den Vater in den Vordergrund gestellt. Ja, die Recht und Ordnung setzende Autorität. Das französische Pays Natal bescheidet sich eher beim Geografischen, das Land, wo ich geboren wurde. Homeland, ja, hat einen gewissen Beiklang von Vertrautheit, aber es klingt nüchterner als Heimat. Etwas ganz Besonderes ist das vietnamesische Hue Quong. Das heißt dort Heimat. Das weiß ich nicht, weil ich Vietnamesisch kann, sondern weil ich einen vietnamesischen Studenten hatte, der als Kind mit seinem Vater, einem Gastarbeiter, in die DDR kam und dort, die Familie war zerrissen, ja, der Rest der Familie war zu Hause geblieben, das Kind war dadurch auch seelisch zerrissen, ständig an diesem Thema laborierte, wo gehöre ich hin, und der bei mir dann unbedingt eine Arbeit über das Thema Heimat schreiben wollte. Und als ich ihn dann fragte, dieses Wort, was Sie mir da gesagt haben, was Heimat bedeuten soll, was heißt denn das ganz wörtlich? Da antwortete er, der Duft des Dorfes. Sie sehen daran, das Wort ist nicht nur hoch besetzt, sondern es hat auch seine ganz speziellen kulturellen Färbungen, je nachdem, wo man mit dem Phänomen zu tun hat. Bei uns ist es so, dass wenn man jemanden nach seiner Heimat fragt, gewöhnlich wissen will, wo er geboren ist. Dabei ist Geburt geradezu das Gegenteil von Heimat. Ein Kind kommt zur Welt, das heißt, es verliert die bergende, wärmende, nährende Hülle des Mutterleibs. Es wird hinausgedrängt, um nicht zu sagen hinausgepresst, und zwar in eine ihm schlechterdings fremde Umgebung. Ja? Hände, die es anfassen, Stimmen, die auf es einreden, Licht, das seine Netzhaut strapaziert. Sowas hat es bisher ja überhaupt noch gar nicht erlebt. Vielleicht ist ein Mensch nie fremder als im Moment seiner Geburt. Er ist buchstäblich ausgesetzt, muss jetzt eigens ernährt, gewärmt, geborgen werden, sonst ist er verloren. Neugeborene sind heimatlos, aber sie tun alles, was in ihren bescheidenen Kräften steht, um eine Heimat zu bekommen. Und Kräfte sind ja da. Der Greifreflex, Saugreflex, das Strampeln und vor allem bis zum Überdruss der Eltern das Schreien. Neugeborene schreien, greifen, saugen sich Heimat herbei. Und dabei nehmen sie zu. An Kräften, Umfang, Gewicht. Sie wachsen. Wachsen können sie aber nicht, ohne dabei der Umgebung, in der sie sich vorfinden, auch anzuwachsen. Und wenn ich eine erste Definition wagen soll, so könnte es diese sein. Heimat ist die erste Umgebung, der Menschen nach ihrer Geburt anwachsen. Anwachsen ist hier selbstverständlich nur noch eine Metapher. Natürlich wachsen Geborene nie wieder so ihrer Umgebung an, wie es Ungeborene im Mutterleib waren. Sie müssen nun auf eigene Faust atmen, schreien, trinken, verdauen. Keine Mutter kann das mehr für sie tun. Die Nabelschnur ist ein für alle Mal durchtrennt. Es gibt kein Zurück. Und doch ist das Herbeischreien, Herbeigreifen und Saugen einer vertrauten Umgebung, wenn man es genau betrachtet, ein einziges Zurückwollen. Das Zurückwollen ist es, was die Säuglinge vorantreibt. Es setzt ihre eigene Atmung, ihren eigenen Verdauungsapparat, ihre eigene Motorik in Gang und bringt erste Modulationen in ihre Stimme. Die Umgebung aber, der sie dabei metaphorisch anwachsen, ist immer schon ein Ersatz für diejenige, in die sie nicht zurück können. Also gewissermaßen eine zweite Heimat. Ist die erste Heimat also der Mutterleib? Ja und nein, würde ich sagen.
Heimat hat einen räumlichen, oft geografischen Bezug. Was mit Heimat oft mit Volksmusik und Lederhose in Verbindung gebracht wird, erlebt in unserer Zeit eine Renaissance. Es sind so die persönlichen Erklärungen und Schritte, die auch junge Menschen machen, um sich ein Gefühl von ihrer Heimat zu vermitteln. Professor Christoph Türke führt uns zurück in die Zeit vor unserer Geburt.
Zur Heimat gehört nämlich, dass sie als solche erlebt wird. Der Embryo, dieses Gebilde aus wenigen Zellen, das erlebt aber noch gar nichts. Und der Fötus, der erlebt anfangs ziemlich wenig. Die nervlichen Verbindungen, die ihn empfindungsfähig machen, die entstehen ja erst allmählich. Wenn sie aber schließlich so weit entwickelt sind, dass der Fötus die Wärme und Geborgenheit im Mutterleib als, sagen wir, als behaglich zu verspüren beginnt, Ja, dann nähert sich auch schon die Zeit der Wehen, die ihn in Unruhe versetzen und ihm ankündigen, hier bleibst du nicht mehr lange. Überhaupt ist die Wahrnehmung im Mutterleib recht diffus. Der Fötus ist empfindlich für Temperatur und hochempfindlich für Erschütterungen. Die Bewegungen des mütterlichen Organismus, sein Stoffwechsel, seine Stimme, dies alles teilt sich dem werdenden Leben durchdringend mit. Ja, es hielte diese Erschütterung gar nicht aus, wenn es nicht von einer schützenden Fruchtblase umgeben wäre. Wahrnehmen und erschüttert werden sind anfangs ungeschieden. Sie sind von einer dumpfen Intensität, der es aber an spezifischer Sinnlichkeit erst einmal noch mangelt. Dem Fötus sind zum Beispiel die Augen noch nicht aufgegangen. Er ist praktisch blind und wie weit er schon etwas riecht oder schmeckt, ist fraglich oder zumindest umstritten. Kurzum, es fehlen ihm entscheidende Voraussetzungen dafür, den Mutterleib als Heimat zu erleben. Rundum erlebnisfähig ist der Organismus erst, wenn er hinausgepresst worden ist. Erst die Geburt bringt sein Sensorium voll in Gang. Der Geburtsschock, der stimuliert geradezu die Sinne. Und ihre spezifische Wahrnehmungsleistung entwickelt sich bei dem Versuch, diesen Schock wegzuarbeiten, ihn rückgängig zu machen. Erst dabei, also nachträglich, wird der Mutterleib das, was er nicht war, solange das Kind sich darin befand, nämlich Heimat. Die erste Heimat ist ein Unding, ein Nichtort oder griechisch gesagt ein Utopos. Sie entsteht posthum, nämlich wenn sie verloren ist und der Rückweg in sie versperrt. Dann aber begleitet sie das weitere Leben wie der Schatten das Licht. Noch der Erwachsene hört nicht auf, die Rückkehr ins Versperrte zu simulieren. Er legt ja abends beim Schlafengehen nicht nur die Kleidung ab, sondern, wie Freud einmal sehr anschaulich bemerkt hat, auch die meisten seiner psychischen Erwerbungen. Das Schlafen, sagt Freud, ist somatisch eine Reaktivierung des Aufenthalts im Mutterleibe mit der Erfüllung der Bedingungen von Ruhelage, Wärme und Reizabhaltung. Ja, viele Menschen nehmen im Schlafe die fötale Körperhaltung wieder ein. Soweit Sigmund Freud. Die biblische Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies ist zwar nicht nur eine Geburtsgeschichte, aber auch. Sobald Adam jedem Tier seinen Namen gegeben hat und selbst eine Hilfe bekommen hat, wie das dort heißt, nämlich eine Frau, sobald also das Paradies komplett ist und das selige Leben darin losgehen könnte, hört es auch schon auf. Das Menschenpaar isst von der verbotenen Frucht. Es gehen ihm die Augen auf, wie es heißt. Es setzt damit gewissermaßen die paradiesischen Wehen in Gang und die treiben es aus dem Garten Eden hinaus. Kein Wort davon, dass Adam und Eva den paradiesischen Zustand erstmal gründlich genossen hätten. Ihre erste gemeinsame Handlung besteht darin, ihn zu verspielen. Erst nachträglich, als verspieltes, verlorenes, ja da ist das Paradies Paradies. Das Aufgehen der Augen hat in der biblischen Geschichte zwar den übertragenen Sinn des Erkennens, also Adam und Eva werden ihrer natürlichen Beschaffenheit als Nacktheit inne, sie schämen sich ihrer, sind nicht mehr eins mit ihrer Natur. Sie treten aus der Unbefangenheit hinaus in die Reflexion, könnte man philosophisch sagen. Aber auch im ganz wörtlichen Sinne gilt, erst wenn Lebewesen geschlüpft sind, sei es aus dem Ei oder sei es aus dem Mutterleib, dann gehen ihnen die Augen auf. Zur Welt kommen heißt sehend werden. Und sehen, das verlangt eine gewisse Distanz. Neugeborene aber begehren Nähe. Kleine Katzen und Hunde etwa, die sich am Euter der Mutter festsaugen und sich in ihr warmes Fell einzunisten versuchen, die haben nicht minder einen Geburtsschock zu bewältigen als der menschliche Säugling. Auch sie wollen in den nunmehr versperrten Mutterleib zurück. Auch sie werden durch ihr Zurückwollen vorwärts getrieben. Nur kommt das Menschenkind noch schutzloser, unfertiger, bedürftiger zur Welt als andere Säuger. Es laboriert daher am Geburtsschock besonders intensiv und hat dabei im Laufe von vielen Jahrtausenden auch etwas ganz Besonderes gelernt, nämlich sich für Entzogenes, Versperrtes, Abwesendes zu entschädigen durch Halluzinationen, später Vorstellungen, noch später Begriffe davon. Auch für das Menschenkind ist nach der Geburt die erste Umgebung vorwiegend die mütterliche. Aber der Säugling bekommt nur noch die Außenseite des Mutterleibs zu spüren. Die ist zwar weich und warm und bietet zwei Zipfel, an denen sich vortrefflich saugen lässt. Nichts hilft denn auch besser über den Geburtsschock weg als dieses Saugen. Es überspielt ihn gewissermaßen. Das Kind fühlt sich wieder eins mit dem, wovon es getrennt wurde, und zieht daraus Saft und Kraft. Es trinkt die Milch der Mutter. Das ist anstrengend, lustvoll und nahrhaft. Und erst wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, kann ernstlich davon die Rede sein, dass das Kind den Mutterleib genießt. Nichts geht über anfänglichen Genuss. Das Saugen des Neugeborenen ist geradezu sein Archetypus. Während sich das Kind an die Mutterbrust zu gewöhnen beginnt, beginnt sie allerdings auch schon mit der Entwöhnung. Gerade am Ort seines ersten Genusses bekommt das Kind abermals eine Trennung zu spüren. Nicht so schockhaft wie bei der Geburt, aber ebenfalls schmerzlich. Der Prozess der Enttäuschung hebt an. Und zwar in seinem ganzen Doppelsinn. Der Säugling beginnt seinen primären Genuss zu verlieren, also Enttäuschung im Sinne von Frustration. Aber er verliert auch die Täuschung, nämlich diejenige, mit dem Genussspender eins zu sein. Der Genusszipfel, das Bindeglied zum Inneren der Mutter, man könnte auch sagen, der äußerste Zipfel der entschwundenen, unzugänglich gewordenen Vorwelt, der macht sich nun als etwas bemerkbar, was dem Säugling weder gehört noch gehorcht. Ja, hier lernt er die erste Unterscheidung von mein und dein und davon, wie er mit dem Entzug dieses Zipfels, mit diesem ersten Mein und Dein, fertig wird. Davon hängt sein späterer Umgang mit Trennungen und Abschieden in nicht geringem Maße ab. Indem der mütterliche Zipfel sich entzieht, indem er zurücktritt zum bloßen Teil der Mutter wird, wird die Mutter überhaupt erst als Mutter wahrgenommen, nämlich als Person. Und mit der Zeit tritt auch diese Person zurück und wird zum Bestandteil einer weiteren Umgebung, des Raumes der Familie, des Spielzeugs, Haustiere. In dem Maße, wie das Kind diese Umgebung als mütterlich imprägniert, als muttergemäß erlebt, wie es mit ihr vertraut wird, sich in sie einübt und einlebt, wird sie ihm zur Heimat. Sie ist seine zweite Heimat, aber seine erste konkrete Heimat.
Heimat wird vermisst, immer neu gesucht. Sie hat etwas von einem Sehnsuchtsort, der immer wieder auch neu erfunden werden muss, sagt der Philosoph Christoph Türke. Heimat gilt auch als Deckname für die Kindheit. Heimat habe vorwiegend einen räumlichen Bezug und werde in der Kindheit konkret, weil in der Lebensphase der junge Mensch an ihr und mit seiner Umgebung wächst.
Wenn der berühmte Philosoph, Soziologe und Musiker Theodor W. Adorno für seine Rückkehr aus der amerikanischen Emigration ins Nachkriegsdeutschland gar nicht erst nach wasserdichten politischen Argumenten suchte, sondern schlicht bekannte: Ich wollte einfach dorthin zurück, wo ich meine Kindheit hatte. Am Ende aus dem Gefühl, dass, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen. So ist ihm Kindheit ein Deckname für Heimat geworden, nämlich für ein Wort, das ihm die Nazis zum Unwort gemacht hatten. Von Heimat mochte er nach dem, was der Nationalsozialismus mit diesem Begriff angestellt hatte, einfach nicht mehr sprechen. Nun, es ist interessant, Adorno sagt nicht die Kindheit wiedergewinnen, sondern einholen, und zwar verwandelnd einholen. Das ist doch völlig paradox. Kindheit liegt doch unwiederbringlich weit zurück, während das, was man einholen möchte, gewöhnlich vorausliegt. Ja, aber so paradox ist Kindheit, wenn damit nicht nur die Zeit gemeint ist, als man noch klein war und in die Hosen machte, sondern die Zeit eines Erlebens, das so tief ging, dass es aller weiteren Erfahrung den Weg gebahnt hat und ihr insofern uneinholbar vorausliegt. Zumal Kindheit in diesem emphatischen, nachdrücklichen Sinn nicht vergegenwärtigt werden kann, ohne bedeutender zu werden, als sie je war. Kindheit deutet über sich hinaus. Amorbach, der Ort im Odenwald, wo Adornos Familie den Sommerurlaub zu verbringen pflegte und worüber er ein paar wunderbare Aphorismen geschrieben hat. Dieses Amorbach wurde dem kleinen Jungen zum Urbild aller Städtchen, wie er später schreibt. Allein schon der Name Amorbach konnte ein Städtchen schöner heißen. Dann der Wolkmann, ein Berg, der das Bild seines Namens ist, breit gestreckt über dem Städtchen, das er von den Wolken grüßt. Ja, dieser Wolkmann wurde für das Kind zum Inbegriff aller Berge. Und die verstimmte Gitarre an der Wand im Gasthaus zur Post in Amorbach, die wurde ihm zu einem musikalischen Schlüssel. Er sagt: Ich konnte nicht Gitarre spielen, aber ich riss mit einem Griff alle Saiten zugleich an und ließ sie vibrieren, berauscht von der dunklen Dissonanz, wohl der ersten so vieltönigen, an die ich geriet, und zwar Jahre, ehe ich eine Note von Schönberg kannte. Ich fühlte den Wunsch, so müsste man komponieren, wie diese Gitarre klingt. Tja, ob der kleine Adorno wirklich schon diesen Kompositionswunsch verspürte. Er hat später durchaus auch komponiert, also nicht nur Texte über Musik geschrieben. Also ob er wirklich schon diesen Kompositionswunsch verspürte und ob ihm bloß die Worte fehlten, die der Erwachsene dann später dafür fand. Oder ob das Kind einfach nur fasziniert von dem schrägen Gitarrenklang war, was der Erwachsene später als Kompositionswunsch interpretierte. Tja, wer will das nachträglich noch auseinanderfummeln? Sicher ist aber, dass dieser Episode erst nachträglich im Medium der Reflexion ihre volle Bedeutung zuwächst. Die verstimmte Gitarre im Gasthaus zur Post ist mehr als nur eine Kindheitsepisode Adornos. Sie ist eine Urszene moderner Musik. Die Atonalität erklingt hier als, man könnte sagen, als jene Prise Verstimmtheit und Fremdheit, die sich aus gesicherten, vertrauten, bürgerlichen und musikalischen Verhältnissen heraus als Faszination erleben lässt.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In der Fokus-Sendung von Radio Vorarlberg befassen wir uns mit dem Thema Heimat und Kindheit. Im ersten Teil ging es um das heimatlos gewordene Neugeborene, das alles tut, um nach Kräften mit dem Greif- und Saugreflex, aber auch mit seinem Schreien eine Heimat zu bekommen. Heimat ist der Ort, dem die Menschen nach ihrer Geburt anwachsen. Für Philosophieprofessor Christoph Türke ist dieser Sager von der glücklichen Kindheit keine, die aus einem authentischen Kindermund kommen mag.
Ich habe eine glückliche Kindheit. Dann können Sie sicher sein, dass Ihnen das Erwachsene vorgeblasen haben. Was im Nachhinein als sein Glück erscheint, ist in dem Moment, wo es erlebt wurde, oft kaum mehr als eine dumpfe, unmittelbare Vertrautheit. Ja, also eine Landschaft, eine Architektur, ein Klima, ein Tagesablauf, ein Familienzusammenhang, Gebrauchsgegenstände, Gewohnheiten, Sprechweisen, Tonfälle, die so wie sie sind auf das Kind wirken, als könnten sie gar nicht anders sein. Heimat ist die kindliche Umgebung, die so erlebt wird, als verstünde sie sich von selbst. Was sich von selbst versteht, ist deshalb allerdings noch lange nicht gut oder wünschenswert. Es ist zunächst einfach bloß alternativlos. Wer nichts anderes kennt als kalte Räume, karge Möbel, einen befehlenden Vater, eine unterwürfige Mutter, anstrengende Feldarbeit, ungesunde Nahrung, regelmäßige Gebete, Bücklinge vor Respektspersonen, der erlebt sogar solche Dinge als selbstverständlich, kennt er nichts anderes. Sie sind es dann, die das Kind prägen, seine diffusen, schweifenden Triebe und Wünsche in eine Form pressen, in der sie Bestand haben und eben sozial verträglich werden. Prägung hat stets etwas Gewaltsames. Sie drückt dem Kind bestimmte Verhaltens- und Erfahrungsformen ein. Und das geht nie ganz ohne Versagungen und Verletzungen ab. Auch unter günstigsten Umständen ist die konkrete Heimat keine heile Welt. Das verraten ja schon solche Begriffe wie Prägung oder das Wort konkret, was zusammenwachsen muss, konkrescere, ja, das war auseinander, sonst muss es nicht zusammenwachsen. Und Heimat wird erst, wo zuvor Schock, Trennung und Beschädigung waren. Und die Heimat kann diese Dinge nie ganz rückgängig machen. Allerdings kann sie sehr wohl diese Dinge bis an den Rand der Unkenntlichkeit mindern und lindern. Dazu hilft der Doppelcharakter der Prägung. Sie überkommt das Kind zwar von außen, aber zugleich nimmt es sie auch aktiv in sich auf, als seine Prägung. Prägende Erlebnisse sind überwältigende Erlebnisse. Sie gehen besonders nahe. Und wenn sie nicht so tief verletzend eindringen, dass das Kind sie verleugnen und abspalten muss, wenn es ihm vielmehr gelingt, sie seinem Erregungshaushalt einzufügen, ja dann sind gerade sie es, die sein Eigenstes werden. Nämlich der Stoff aller Vertrautheit. Nicht weil etwas schön ist, wird es uns vertraut, sondern was uns vertraut ist, das finden wir schön. Auf wie zufällige, fragwürdige Weise diese Vertrautheit auch zustande gekommen sein mag. Wo Vertrautheit ist, da war Prägung. Prägende Erlebnisse aber bahnen allen weiteren den Weg. Ihr Inhalt wird gewissermaßen zur Form, in der alle weiteren Erfahrungen gemacht werden. Diese Form lässt sich zwar modifizieren, aber ganz loswerden tun wir sie unser Lebtag nicht mehr. So ist sie auch der Behälter aller künftigen Glückserfahrung und die Selbstverständlichkeit, die sie für das Kind hat, ist selbst schon etwas Beglückendes. Allerdings erst nachträglich, wenn das Kind seiner unmittelbaren Umgebung entwachsen ist. Wie der Fötus von einem bestimmten Zeitpunkt an den Mutterleib als beengend empfindet, so der Halbwüchsige die familiäre Umwelt. Er merkt, die ist gar nicht so alternativlos, wie sie sich mir bisher dargestellt hat. Die versteht sich ja gar nicht von selbst. Ihre Vertrautheit beginnt, die Halbwüchsigen einzuschnüren. Sie wird ihnen fremd. Sie wollen hinaus. Erst draußen aber, wenn man sie verlassen oder verloren hat, da lernt man seine Heimat als Heimat kennen. Solange man drin war, war sie bloß selbstverständlich. Es ist mit dieser Selbstverständlichkeit allerdings ein wenig so wie mit der Luft zum Atmen. Solange sie vorhanden ist, bemerkt man sie kaum. Geht sie einem aber aus, so wird sie einem unversehens zum kostbarsten Gut. Auch was man an Selbstverständlichkeiten hat, an vertrauten Räumen und Dingen, Verhaltensweisen und Gesichtern, ja, das bemerkt man erst wirklich, wenn sie einem fehlen. Wenn man sich ständig erklären und seine Umgebung unablässig befragen und prüfen muss, weil man sich da nicht mehr auskennt. Eine Prise davon kann einem schon eine mittlere Urlaubsreise bescheren. Ganz ernst wird es aber bei Vertreibungen, die aus einer angestammten Umgebung herausreißen und mit Flucht, Auffanglagern und Asylanträgen Bekanntschaft machen lassen. Hier geschieht drastisch und schockhaft, was sich beim bloßen Entwachsen aus der Kindheit nur undeutlich und andeutungsweise vollzieht. Leute, die von den Eltern den Hof, die Werkstatt oder die Firma übernehmen und ihr Lebtag am selben Ort oder gar im selben Haus wohnen, na, die merken keinen nennenswerten Bruch. Wiewohl auch bei ihnen die Pubertät durchaus eine Zäsur ist, mit der die kindliche Umgebung an Selbstverständlichkeit verliert und naja, die Übernahme des elterlichen Erbes verläuft nie ganz reibungslos. Aber die Reibungsverluste sind doch gering. Die konkrete Heimat ist nie ernstlich verlassen worden. Das Leben wurde im Bann ihrer Beschränktheit zugebracht. Weil nie etwas anderes als Heimat erlebt wurde, wurde nie erfahren, was Heimat ist. Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts, hat der Komponist Hans Eisler einmal gesagt. Das können Sie auf Heimat 1:1 übertragen.
Wann schätzt man die Heimat, wenn man sie verloren hat? Dieser Satz hat seine Gültigkeit. Dem Schätzen gehe oft das Überschätzen voraus. Heimat als ungetrübtes Einssein mit den gesamten Lebensumständen. Heimat, Vertrautheit, Versöhnung, drei Begriffe, die irgendwie klingen wie eine Verklärung.
Heimat verklärt sich zur heilen Welt. Im Vergleich zu der Unsicherheit, die heimatloses Umherschweifen mit sich bringt, mag sie tatsächlich heil anmuten, aber sie ist es nicht. Entscheidend für einen vernünftigen Umgang mit Heimat ist, dass sich ihre Überschätzung zur Schätzung mäßigt. Dazu ist eine weitere Enttäuschung unumgänglich, nämlich die Besinnung auf all die kleinen Entbehrungen, Verletzungen, Disziplinierungen, die die Herstellung eines vertrauten Zustands gekostet hat und dann von ihm nachträglich überstrahlt werden. Heimatliche Vertrautheit ist allenfalls suggerierte Versöhnung, keine echte. Und erst, wenn das eingestanden ist, kann das Versöhnliche an Vertrautheit zu seinem Recht kommen. Anders gesagt, die konkrete Heimat des Kindes ist keine heile Welt, aber nichts repräsentiert heile Welt so sehr wie sie. Im Rückblick steht die erste erlebte Heimat für jene allererste, die nie erlebt wurde, für den Utopos, den Nichtort Heimat. Den hatte Ernst Bloch im Sinn, als er Heimat in einer berühmten Definition als dasjenige umschrieb, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. So seine Worte. Die erste erlebte Heimat ist nämlich genau genommen schon die zweite. Ein Ersatz, ein Verweis, ein Stellvertreter. Und wenn jemand von der zweiten Heimat spricht, die er in späteren Jahren irgendwo gefunden habe, meint er die zweite erlebte Heimat, also eigentlich schon die dritte. Nun, die erste erlebte Heimat hat einen denkbar geringen Umfang an Personen, Dingen und Orten. Geografisch umfasst sie kaum mehr als ein Tal, einen Strand, eine Anhöhe, ein Landstrich. Nationalstaaten sind in der Regel viel zu groß, um Heimat zu sein. Man wächst in ihnen auf, ja, aber man wächst ihnen nicht an wie eine Heimat. Gewiss als genau umgrenzte Territorien, als geregelte Wirtschafts-, Verkehrs-, Versorgungs- und Sprachräume stiften auch Nationalstaaten Gemeinsamkeiten, die sich mit denen der Heimat vermischen. Ja? Vermischen gelegentlich bis zur Ununterscheidbarkeit, also etwa im nationalen Verteidigungsfall, wo viele Leute geneigt sind, die scharf definierten Staatsgrenzen mit den sich weich am Horizont verlierenden Heimatgrenzen zu verwechseln. Dennoch kann Patriotismus nie in Heimatliebe aufgehen. Ja, auch wenn er nicht aggressiv daherkommt, stets behält er doch etwas selbstgefällig Auftrumpfendes. Keine Nation ohne Flagge, Hymne und Feiertag und den dadurch aufgeschwellten Nationalstolz. Heimat braucht keinen Stolz. Mit ihr verbunden, ja verwachsen zu sein, für sie eintreten, sich nach ihr sehen, das alles mag angehen. Aber stolz darauf sein, dass man aus der Lüneburger Heide, aus der Schwäbischen Alb kommt oder vielleicht aus dem Vorarlberg, sind diese Stolzen nicht eigentlich bloß Blasebälge? Und wie der Nationalstaat eine aufgeblasene, eine überspannte Heimat ist, so auch das World Wide Web. Auch wenn man noch so besessen darin surft, anwachsen kann man dem Netz nicht. Anders gesagt, das Netz ist nichts für Säuglinge. Das erste und tiefste prägende Anwachsen an eine Umgebung geschieht in einem Alter, wo sich Kinder für Saugen und Hautkontakt interessieren, wo sie genug damit zu tun haben, Gestalten fixieren zu lernen und das eigene Muskelspiel auszuprobieren und wo sie zur spezifischen Wahrnehmung dessen, was Massenmedien ausstrahlen, noch gar nicht in der Lage sind. Wenn sie aber so weit sind, dass sie bewegte Bilder identifizieren können, ja, dann haben sich entscheidende Vertrautheiten durch den unmittelbaren Umgang mit den nächsten Angehörigen und Objekten längst eingestellt. Kinder, die nicht an den vertrauten Stimmen ihrer ständigen Bezugspersonen den Sinn für Sprachstrukturen entwickelt haben, die nie ein Stofftier ertastet, die nie an Bilderbüchern zweidimensionales Gestalt sehen, gelernt haben. Ja, die vermögen selbst im altabendlich wiederkehrenden Sandmännchen, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, kaum mehr wahrzunehmen als Pixel oder Geräusch. Allerdings gibt es heutzutage reichlich Kleinkinder, die derart früh an Bildschirme und Displays gewöhnt worden sind, dass sie Entzugserscheinungen bekommen, wenn ihnen der laufende Fernsehapparat, das Tablet oder das Smartphone fehlt. Kein Zweifel, diese technischen Bilder sind zum Bestandteil moderner Heimat geworden und machen immer unklarer, wo Heimat beginnt und wo sie aufhört.
Die Frage, die sich an die digitale Kindheit anschließt, lautet: Wird aus dem Kind, das digital und mit wenig körperlicher Nähe aufwächst, ein anderer Mensch? Veränderungen im Aufwachsen seien doch erkennbar, leitet Professor Türke die Beantwortung ein.
Wenn Kinder ganz früh vor die digitalen Maschinen gesetzt werden, nach dem Motto, das muss man ungefähr als Säugling schon lernen, dann wird man damit vertraut und umso besser kann man damit umgehen, dann waltet da natürlich ein gigantischer Fehlschluss, weil der Umgang mit diesen Maschinen oder der vernünftige Umgang mit diesen Maschinen eine gewisse seelische Grundstabilität voraussetzt. Und diese Grundstabilität, die kann man sich gerade nicht digital erwerben. Die Pioniere der digitalen Welt sind welche, die selber keine digitale Kindheit hatten. Und nur deswegen konnten sie eben diese informatischen Leistungen erbringen. Und wenn Kinder nicht mehr so erzogen werden, dass sie eine Grundstabilität bekommen, dann wird die Sache kontraproduktiv. Es wird gerade nicht so sein, dass diejenigen dann besonders gut mit der neuen Digitalisierung umgehen können, weil sie zum Beispiel auch die ganzen Dosierungsfragen gar nicht ermessen können. Ja? Also ich meine, es ist so ähnlich, wie wenn man sagt, ja, man muss die Kinder rechtzeitig zum kritischen Umgang mit all diesen Dingen anhalten. Ja, dann kann man natürlich auch Dreijährigen, damit sie lernen, mit Alkohol kritisch umzugehen, erstmal immer schon Schnaps verabreichen. Nicht? Und sollen dann eigenständig sehen, was daraus wird. Und die Suchtwirkung der digitalen Maschinerie ist ja überhaupt nicht zu übersehen. Ich darf schüchtern sagen, dass ich die schon vor fast, ja nunmehr fast 20 Jahren identifiziert habe und nicht gesagt habe, das ist so ähnlich wie eine Sucht, sondern nein, da bilden sich Suchtverhältnisse. Und so langsam spricht sich das rum. Das heißt, der Umgang mit der digitalen Technologie ist ein Spiel mit dem Feuer. Feuer ist, wie wir menschheitsgeschichtlich wissen, eine große Kulturerrungenschaft gewesen. Ja? Natürlich bietet die digitale Technologie ungeheure Vorteile. Sonst, wenn sie gar keinen Vorteil hätte, dann würde sie sich ja nicht so rasend verbreitet haben. Aber wir wissen eben auch vom Feuer, dass es etwas Hochgefährliches ist. Und die Gefahren der Digitalisierung sind deutlich. Also um jetzt auf den Heimataspekt zurückzukommen. Ja, es entstehen andere Menschen. Es entstehen Menschen mit weniger seelischer Stabilität. Weil zur frühkindlichen Erfahrung von Heimat die Vertrautheit gehört. Und Vertrautheit hat auch was zu tun mit Kontinuität, mit Beruhigung, mit Wiederholung. Und das ist was anderes als ständig wechselnde, ruckartig wechselnde, flüchtige Bilder. Und das Phänomen des Aufmerksamkeitsdefizits ist ja nicht nur etwas, was so ein paar verrückte Kinder haben, die halt krank sind und das ein Phänomen ist, ein Krankheitsphänomen, was sich in einer gesunden Umgebung entwickelt, sondern wir haben es in der digitalen Welt auch mit einer Aufmerksamkeitsdefizitkultur zu tun, wovon die vielen kindlichen Fälle gewissermaßen die Vorreiter sind, die nun langsam auch erwachsen werden. Also ja, es entstehen andere Menschen, wenn nicht gegengesteuert wird und Kindheit zunächst mal als etwas erachtet wird, was anderes braucht als eine digitale, medialisierte Umgebung, nämlich diese ganz elementaren Verhältnisse, die ich bezeichnet habe als Säuglingsverhältnisse. Ja, Hautkontakt, Saugen, Anfassen, vertraute Stimmen hören, immer wieder stabile, gleichartige Verhältnisse um sich haben und dergleichen.
Haben Menschen dieselbe Heimat oder einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund in Internaten oder Schulklassen, dann entsteht nicht selten ein romantisierendes Ausschmücken dieser Lebensphase.
In meinem Heimatbüchlein habe ich den Fall zitiert des Schriftstellers Jean Améry, der als Jude fliehen musste im Zweiten Weltkrieg, nicht, der dann später ganz furchtbar im Konzentrationslager gelandet ist und das mit knapper Not überlebt hat. Und der folgende Begebenheit aus seiner Fluchtzeit in Belgien erzählt hat. Er hat da in einer Widerstandsgruppe gearbeitet und im selben Haus waren SS-Leute einquartiert. Und dann plötzlich, die SS-Leute waren im Stock unterhalb dieser konspirativen Gruppe einquartiert und die liefen da oben hin und her und die unten fühlten sich gestört und dann kam ein SS-Mann nach oben, hämmerte an die Tür und als sie öffneten, brüllte der sie an, haltet gefälligst Ruhe und tat das in dem heimatlichen Dialekt von Jean Améry, der dort sozusagen als Belgier verkleidet lebte. Und für einen Moment fühlte der sich versucht, dem in diesem Dialekt zu antworten und zu sagen, Mensch, du bist doch ein Volksgenosse von mir. Und er musste sich wirklich zurückhalten, denn das wäre das Todesurteil.
Die Welt kommt durch die Medien nach Hause. Was bedeutet das für den Begriff Heimat? Wächst hier die Welt der Heimat zu?
Ereignisse aus aller Welt sind über Satellit in meinem Wohnzimmer zu Gast. Aber sie sind dort eben nicht daheim. Fernsehbilder können günstigstenfalls Zutat zur Heimat werden. Ihre alltägliche Kulisse. Aber eins können sie nicht. Sie können Heimat nicht stiften. Sie brauchen, um als heimatlich empfunden zu werden, was gelegentlich geschieht, selber schon so etwas wie eine heimatliche Bodenstation, ja? Eine lokale Konstellation von Vertrautheiten, die aber zehrt von vertrauenbildenden Maßnahmen aus frühester Kindheit. Vertrauensbildung beginnt an Dingen der allernächsten physischen Nähe, die man riechen und anfassen kann, nicht nur hören und sehen. Und kindliche Vertrautheit ist und bleibt der Nerv von Heimat. Eine vertraute Umgebung ist, wie schon gesagt, keine heile Welt, aber vielleicht doch deren schönster Vorschein. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Heimat und Kindheit. Sie hörten die Teilwiedergabe eines Vortrags von Professor Dr. Christoph Türke aus Leipzig, den er als Eröffnungsvortrag des Semesterprogramms des Montagsforums Dornbirn gehalten hat. Christoph Türke ist auch Autor des Buches Heimat, eine Rehabilitierung, erschienen im Zuklampen Verlag.
Fokus, eine Bereicherung fürs Leben.
Professor Türke, Kindheit und Erwachsensein, ein Resümee.
Zum Menschsein gehört, dass niemand von uns hundertprozentig erwachsen wird. Nicht wahr? Alle bleiben wir irgendwo Kinder. Natürlich auch in dem Sinn, dass wir die Verletzungen der Kindheit weiter auf den Lebensweg mitnehmen und weiter daran arbeiten müssen, etc. Nicht nur die Verletzungen, sondern auch die Beglückungen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und insofern ist das natürlich auch der Quell für alle Zukunftsorientierung, das, was wir aus der Kindheit mitbringen. Ja, aber das hundertprozentige Erwachsenwerden ist, sagen wir, von der Zukunftslosigkeit und Totenstarre kaum mehr zu unterscheiden.
Fokus. Eine Kraftquelle in jeder Hinsicht.
Wir danken Thomas Jochum von der Technik des Kulturhauses Dornbirn für die Bereitstellung des Mitschnitts. Tonmeister der Sendung war Christoph Holzer. Johannes Schmidli als Gestalter der Sendung dankt für Ihr Interesse und Dabeisein. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.